Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung. Heute soll es um das Thema Inflation gehen, das ja in den Medien ein großes ist und auch mit viel Angst verbunden ist. Wir möchten heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ich habe deshalb Michael Neumann, unseren Vorstandsvorsitzenden, eingeladen. Hallo Michael.
Hallo Anna.
Ja, was ist denn eigentlich Inflation?
Inflation ist allgemein der Anstieg des Preisniveaus in einem bestimmten Zeitraum immer verglichen mit beispielsweise dem Vorjahresmonat oder dem Vorjahr. Dazu schaut man sich dann einen fest definierten Warenkorb an, den man eben auch konstant lässt, um dann eben die den unterschiedlichen Preis miteinander zu vergleichen und so dann eben auch die Inflationsrate, nennt man das, die prozentuale Veränderung eben zu messen.
Und in diesem Warenkorb sind so verschiedene Produkte drin, die ein Konsument benutzt.
Genau, also da gibt es den Verbraucherpreisindex beispielsweise und da sind, also Lebensmittel an sich sind da mit berücksichtigt, also die Preisentwicklung bei Lebensmitteln, aber auch Energie spielt auch eine große Rolle, also Energiekosten wie eben Diesel, Benzin, klassisch tanken, aber eben auch, wenn ich mit beispielsweise Öl oder Gas heize, aber auch Elektrogeräte spielen da eine Rolle, also die Preisentwicklung einer Waschmaschine beispielsweise oder eben auch von Fernsehgeräten, auch wenn man die natürlich jetzt nicht jedes Jahr kauft, sich anschafft, aber trotzdem gibt es ja da auch eine Preisentwicklung und das alles findet da auch Berücksichtigung.
Ja. Und die Notenbanken, die haben ja so eine Zielmarke von um die 2% ausgerufen. Woher kommt denn diese Zahl eigentlich?
Ja, also die EZB hat jetzt erst im Sommer diesen Jahres, also im Juni war es, ihre Strategie etwas verändert. Also bis dato hatte die EZB das Ziel so knapp unter 2%. Jetzt heißt im Endeffekt um 2% herum, also so würde ich das übersetzen. Also sie toleriert quasi auch eine gewisse Zeit über 2% und reagiert nicht sofort. Ja, und die Idee dahinter, warum eben nicht null, sondern eben auch eine Inflation eigentlich gewünscht ist, eben bis zu einem gewissen Grad, also so um die 2%, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass sich die EZB so einen gewissen Puffer für fallende Preise auch wünscht. Weil so das absolute Drohszenario ist eine sogenannte Deflation, also wenn Preise fallen, weil man dann davon ausgeht, dass also Menschen nicht mehr kaufen, also Anschaffungen verschieben, also abgesehen davon von den Dingen des täglichen Bedarfs, die man sich einfach kaufen muss, aber eben größere Investitionen einfach nicht mehr tätigt, verschiebt, weil man davon ausgeht, die Preise werden ja fallen und ich kann es mir dann in einigen Monaten eben noch günstiger kaufen. Und das ist so das schlimmste Szenario aus Notenbanksicht, weil das dann auch dazu führt, dass das also ein Wirtschaftswachstum natürlich auch gehemmt wird oder sogar auch die Wirtschaft schrumpft. Und um das eben zu verhindern, möchte man eben moderat steigende Preise und so kommt diese Inflation oder dieser Wunsch nach einer Inflation von ungefähr 2% zustande.
Okay. Und momentan im August lag ja die Inflationsquote bei 3,8 oder 9%. Und es liegt ja schon deutlich über dieser Zielmarke. Welche Gründe gibt es denn dafür, deiner Meinung nach?
Ja, also vor allem in Deutschland liegt sie gerade eben deutlich über diesen 2%. Also da muss man sicher sagen, das hat sehr, sehr viel mit der Corona-Pandemie zu tun. Daraus resultieren einige Basiseffekte, nennt man das. Das ist im Endeffekt, wenn man auf 2020 schaut, da hat die Pandemie uns wirtschaftlich ja sehr hart getroffen. Wir hatten einen Rückgang im Wirtschaftswachstum in Deutschland, in Europa, weltweit. Und das hat auch temporär dazu geführt, dass die Preise gefallen sind. Also wir eine negative Inflation, eine sogenannte Deflation auch kurzzeitig gesehen haben in Deutschland. Und damit ist dieser Ausgangswert, auf den wir jetzt quasi schauen, wenn wir vergleichen die aktuellen Zahlen in 2021 eben mit den 2020er Zahlen, ist dieser Ausgangswert im letzten Jahr einfach sehr niedrig und dadurch entsteht so ein genannter Basiseffekt. Und dann gibt es eben noch ein paar andere Themen, die damit reinspielen. Also wir lesen und hören immer wieder von Materialknappheit, von Lieferengpässen, auch sehr viel darauf zurückzuführen auf die Pandemie eben, weil die Wirtschaft jetzt eben wieder anzieht in vielen Teilen der Welt und dadurch auch eine wirtschaftliche Erholung stattfindet, die Nachfrage eben jetzt ja stark angezogen hat und dadurch natürlich auch ja teilweise die Lieferketten unterbrochen waren und immer noch sind und eben die Materialien zum Teil knapp werden. Und das führt dann eben zu Preissteigerungen. Das sehen wir auch gerade bei dem Gut Energie. Also auch das wird sehr stark nachgefragt. Energiepreise sind sehr stark gestiegen auch in den letzten Monaten. Und dann haben wir in Deutschland noch einen Sondereffekt. Wir haben die CO2-Bepreisung Anfang des Jahres gehabt. Das zieht sich ja eben durch, auch logischerweise jetzt noch, was eben auch eine Rolle spielt, jetzt speziell in Deutschland. Und auch die Mehrwertsteuer, die letztes Jahr im zweiten Halbjahr temporär eben von 19 auf 16 beziehungsweise 7% auf 5% gesenkt war. Und auch das ist wieder so ein Basiseffekt, der jetzt eben einmalig wirkt, gerade jetzt im Moment im zweiten Halbjahr.
Okay, also so ein bisschen multifaktoriell. Die Basis letztes Jahr sehr niedrig, deswegen deutlich höher in diesem Jahr auch, weil das ja immer referenziert auf das Jahr davor. Lieferkettenengpässe, das haben wir ja auch bei Baumaterialien etc. gemerkt und Energiepreise und die Mehrwertsteuer, das sind so ein paar Faktoren, die darauf einzahlen. Da höre ich so ein bisschen raus, dass du das Lager temporäres Phänomen bist. Ist dem so?
Das hast du sehr gut rausgehört, ja. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir im Jahr 2022 schon eine deutlich rückläufige Inflationsrate haben werden. Also ja, weiter Inflation, aber eben bei weitem nicht mehr so hoch wie jetzt gerade im Moment, weil eben, wie du richtig sagst, also viele dieser Basiseffekte sind dann raus, nicht alle. Also die CO2-Bepreisung, das bleibt. Da kommt dann sogar quasi nächstes Jahr der nächste Schnaps obendrauf. Mhm. Also das bleibt, aber gerade die anderen angesprochenen Effekte, die dürften, entweder sind sie definitiv weg oder es wird sich vermutlich ja auch vieles wieder regulieren, gerade mit Blick auf die unterbrochenen Lieferketten. Das sollte sich eben wieder normalisieren. Und ich glaube auch, dass sich die Angebots- und Nachfragethematik so langsam wieder einpendeln wird im nächsten Jahr.
Mhm. Also die Menschen, nimmt man ja schon wahr, haben eine gewisse Angst vor der Geldentwertung. Du sagst, es ist aber eher temporär und eher bei Flachhalten. Aber was man ja auch beobachten kann, ist, dass sie aufgrund dieser Angst noch mehr in Sachwerte investieren oder im Zweifel sich vielleicht auch sogar mit Anschaffungen geben, also mehr Anschaffungen tätigen. Und zu Sachwerten zählen ja naturgemäß auch Immobilien, also das eigene Zuhause. Also man hat Angst, Wert zu verlieren und schafft dann irgendwie eigene sichtbare Werte, zum Beispiel eben das Eigenheim. Glaubst du, dass diese Entwicklung auch weiter noch die Preise für die Immobilien nach oben treiben kann?
Ja, ist auch ein Faktor. Also eine hohe Inflation entwertet natürlich Sparvermögen. Und wenn wir gleichzeitig auch noch sehr, sehr niedrige Zinsen sehen, wie wir sie eben auch ja schon seit vielen Jahren sehen, das hat natürlich nochmal einen zusätzlichen Effekt. Also dadurch ist die sogenannte Realverzinsung, also das ist der Zins, den ich von der Bank bekomme, abzüglich der Inflation, der ist in den letzten Monaten natürlich noch deutlicher, noch stärker ins Minus gegangen. Und das macht das Sparen einfach noch unattraktiver. Und dann ist, also Konsum ist eine natürliche Bewegung, eine Gegenbewegung. Aber viele machen sich natürlich auch Gedanken, wie kann ich ja langfristig mein Geld einfach sicher anlegen? Wie kann ich es auch so anlegen, dass es eben eine positive Rendite und keine negative oder negative Realverzinsung eben abwirft? Und da ist die Immobilie ganz klar eine wichtige Anlageklasse, ein wichtiges Instrument zur Altersvorsorge, mit dem ich eben mit einer eigenen Immobilie kann ich eben fürs Alter sehr gut vorsorgen. Und insofern führt dieses Umfeld eben ja auch zusätzlich zu weiterer Nachfrage nach Immobilien.
Da habe ich nochmal zwei Fragen dazu. Du sagtest, der Realzins, zum Sparen ist es ja unattraktiv, weil ich keine beziehungsweise Minuszinsen bekomme. Für Immobilienkredite ist es oder auch für andere Kredite ist es natürlich dann erstmal interessant, weil ich kann ja eigentlich sogar Geld damit verdienen, weil der Realzins mit der Inflation zusammen dann oder abgezogen dann ja eigentlich eine ganz interessante Sache ist. Im Ratenkreditbereich hat man das irgendwie kurzfristig gesehen, dass es möglich ist. Immobilienkredite haben ja nochmal niedrigere Zinsen, aber auch eine ganz andere Laufzeit. Hängt das da auch irgendwie zusammen? Kann man da Geld mit verdienen, indem man Immobilien jetzt kauft? Und sich Geld leiht?
Also man kann durchaus davon ausgehen, dass man auch da, wenn man aktuell sich Zinsen sehr, sehr lang sichert, am Ende eine negative Realverzinsung gehabt haben wird. Also Zukunft, weil ich weiß natürlich, wenn ich mir heute jetzt eine 15-jährige Zinsfestschreibung, also wenn ich die vereinbare, dann ja bekomme ich die zum Teil, je nach Eigenkapitaleinsatz, ja unter 1%, also für 0, irgendwas. Das ist extrem niedrig. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Inflation in den nächsten 15 Jahren im Durchschnitt ja über 1% ist, dann habe ich automatisch schon quasi gewonnen sozusagen, weil ich weniger Zinsen gezahlt habe als die Geldentwertung am Ende dann auch wieder. Insofern kann man da durchaus, wenn man dann eben Äpfel mit Äpfeln vergleicht, also sprich sich zweimal denselben Zeitraum anschaut, kann man am Ende nach 15 Jahren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man eigentlich sozusagen Geschäft gemacht hat, wenn man sich jetzt ein Zinsniveau von unter 1% sichern kann. Weil das über so einen langen Zeitraum die Inflation im Schnitt über 1% ist, also davon gehe ich aus, ja. Also das, klar kann man jetzt nur historische Werte bedienen. Da haben wir eigentlich keinen 15-Jahres-Zeitraum jemals gesehen, wo wir unter 1% gelegen wären. Jetzt haben wir ein sehr niedriges Zinsniveau, aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit über so einen langen Zeitraum sehr hoch, ja.
Was ja auch nochmal dafür spricht, mehr zu kaufen. Und das wiederum könnte auch für das Platzen der Immobilienblase sprechen, weil dann noch mehr Nachfrage da ist. Was sagst du dazu?
Ja, also ich sehe keine platzende Immobilienblase, weil das Angebot an Immobilien ist einfach so viel kleiner als die Nachfrage, und das treibt letztendlich die Preise weiter an, und das tut seit vielen Jahren und das wird es in meinen Augen auch weiter tun. Also negativ auf die Immobilienpreise würde sich beispielsweise auswirken, wenn die Nachfrage nach Immobilien plötzlich stark einbrechen würde oder wenn plötzlich massiv mehr Angebot auf den Markt käme. Ja, aber wo soll das herkommen? Also danach sehnen wir uns alle. Nach mehr Angebot, mehr Bau, mehr Immobilien im Markt, aber das geht nicht von heute auf morgen, und da muss man auch ehrlicherweise sagen, da ist halt in den letzten Jahren einfach auch viel zu wenig gebaut worden, viel zu wenig Baufertigstellungen, als dass die viel höhere Nachfrage befriedigt werden könnte. Und insofern ist dieses Umfeld, diese Rahmenbedingungen sprechen eben nicht dafür, dass da eine Immobilienblase platzt. Sofern man überhaupt davon reden möchte, dass es eine Blase ist, sondern dass eben die Preise auch nach vorne blickend eher weiter steigen werden.
Okay, also man kann die weiterhin durch Angebot und Nachfrage erklären, und die Rahmenbedingungen sind und bleiben vermutlich ähnlich und werden sich nicht signifikant verändern, deswegen vermutlich keine Veränderung dahingehend. Was ich mich gefragt hatte, es gab ja schon mal eine große Inflation, wo ja wahrscheinlich auch die Angst vieler herkommt. Die Bilder kennt man noch aus dem Geschichtsunterricht. Können denn Institute eigentlich die Zinsen anpassen oder die Kreditsummen dann anpassen, wenn es zu einer größeren Inflation kommen sollte?
Nein, also das, was ich da vereinbare mit der Bank in einem Darlehensvertrag, also sowohl die Kreditsumme als auch die Zinsen, als die Zinsfestschreibungszeit, das ist alles ja fix, das ist nicht veränderbar. Und insofern muss ich mir da keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil. Also wenn da eine etwas höhere Inflation kommt, während ich eben ein Darlehen abbezahle, ja, dann kann ich idealerweise davon ausgehen, dass auch meine Löhne, mein Gehalt irgendwann steigt, weil das ja immer auch so ein bisschen eine Beziehung zur Inflation hat. Und sich immer wieder auch Arbeitgeber, Arbeitnehmer daran orientieren bei eben auch Anpassungen. Haben wir gerade eine hohe, haben wir eine niedrige Inflation. Bei höheren Inflationen in den Zeiten steigen tendenziell auch die Gehälter eben und befeuern das auch wieder zusätzlich, die Inflation. Und insofern habe ich dann natürlich den Vorteil bei so einem Annuitätendarlehen, und das ist ja der Klassiker in Deutschland, dass ich da einfach eine feste Rate habe, die ist stabil eben über die gesamte Zinsfestschreibung. Und wenn dann die Löhne eben mein Gehalt, mein Lohn steigt, dann wird es in Anführungszeichen immer wieder oder immer weiter zunehmend erschwinglicher für mich, weil eben die Rate konstant ist, während ich eben ja idealerweise mehr Geld zur Verfügung dann habe oder weniger von meinem Gehalt für die Immobilienrate, für das Darlehen aufbringen muss.
Also wenn man nur diese Schiene Immobilienbesitz sieht, ist die Inflation eigentlich für den Einzelnen positiv?
Genau, also jetzt wirklich nur isoliert und genau darauf bezogen. An anderen Stellen macht das wenig Freude, wenn ich beispielsweise auf die Preise bei den Lebensmitteln, bei der Energie etc. schaue. Und das spielt natürlich ja auch wieder mit rein. Also eine Immobilie muss beheizt werden und wenn ich für die Heizkosten mehr zahle, dann ist das natürlich schon auch gegenläufiger Effekt wieder.
Ja, okay. Was kann man denn gegen die Inflation tun oder was können die Notenbanken dagegen tun?
Ja, also einmal ist ein probates Mittel dafür zu sorgen, dass die Geldmenge, die im Umlauf ist, dass die nicht weiter wächst, sondern tendenziell eher sinkt. Das würde dann auch, also ist ein Baustein, um eben gegen eine galoppierende Inflation auch gegenzusteuern. Eine EZB kann natürlich klassisch die Zinsen erhöhen und das ist auch ein probates Mittel, um eben die Inflation auch ein Stück weit zu drücken, in den Griff zu bekommen. Das ist ein Szenario, das ich aktuell bei der EZB überhaupt noch nicht sehe. Also die EZB kauft ja weiter jeden Monat fleißig Anleihen und bringt damit zusätzlich auch die Inflation weiter in Schwung. Also heizt selber damit ja auch die Inflation an. Und ja, also erstmal müsste sie diese Anleihekaufprogramme runterfahren, reduzieren, signifikant reduzieren oder ganz auslaufen lassen, bevor die EZB, ist meine Erwartung, darüber nachdenkt, tatsächlich Zinsen zu erhöhen. Also das sehe ich jetzt kurzfristig nicht. Ich gehe davon aus, dass die EZB ja die Inflation jetzt zwar weiter sehr kritisch beäugt, aber eben auch davon ausgeht, dass sie im nächsten Jahr deutlich niedriger sein wird und deswegen auch in naher Zukunft noch keine Maßnahmen auf der Zinsseite zu erwarten sind.
Okay. Und wenn du jetzt in die Glaskugel gucken musst, was schätzt du denn, wo wir Ende des Jahres mit der Inflation stehen?
Da würde ich einfach die Glaskugel von dem Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann nehmen ihn quasi zitieren. Also der hat für Ende des Jahres in Deutschland durchaus Inflationsraten von 5% auch prognostiziert. Also nochmal ein Stück höher, als wir sie aktuell ja schon sehen. Gleichzeitig sagt er aber auch, er rechnet für 2022 damit, dass die Inflation deutlich niedriger sein wird. Also er sieht da durchaus auch Risiken, dass die Inflation schon nachhaltig etwas höher sein wird, als wir es die letzten Jahre gesehen haben. Aber er geht eben auch davon aus, dass es in 2022 deutlich niedriger sein wird. Aber eben bis Jahresende auch noch weiter ansteigen wird.
Okay. Wir hören uns ja Ende des Jahres wieder. Insofern können wir ja dann mal gucken, wie sich das bewahrheitet hat. Ganz herzlichen Dank schon mal für deine Zeit.
Ja, sehr gerne, Anna.
Das war unsere Folge zur Inflation. Wir hoffen, wir konnten euch damit einige Erkenntnisse bescheren. Wir haben hier mal wieder ein kürzeres Format ausprobiert und freuen uns, wenn ihr uns dazu Feedback gebt. Gerne an hausgefragt@drklein.de. Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche oder generelles Feedback hinrichten. Wir freuen uns jederzeit über Rückmeldungen. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag.